Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie ein sanftmütiger Mensch, ein demütiger Mensch? Jemand, der sich nicht allzu leicht über etwas aufregt? Oder würden Sie mehr in die Kategorie von Leuten fallen, die sehr schnell zornig werden, die je zornig sind, die Schwierigkeiten haben, ihre Wut, ihren Zorn, ihren Ärger zu unterdrücken? Nun, wussten Sie, dass die Bibel von zweierlei Art von Zorn oder Wut oder Ärger oder Empörung spricht? Es gibt den ungöttlichen Zorn und es gibt den Zorn, der durchaus göttlich ist. Aber auch da müssen wir als Menschen aufpassen, dass wir aus einem ungöttlichen Zorn heraus nicht aktiv tätig werden, oder aber, dass wir einen göttlichen Zorn, eine göttliche Empörung nicht zu einem ungöttlichen Zorn werden lassen. Nun, heute, in der heutigen Predigt, möchte ich hauptsächlich über den ungöttlichen Zorn sprechen, der auch der Zorn des Menschen genannt wird. Und wiederum die Frage gestellt, wie verhalten wir uns im Hinblick auf diese Situation? Mose wird als ein sanftmütiger Mensch beschrieben. Es heißt sogar, dass er der sanftmütigste Mensch auf Erden war. Nun, einige übersetzen der demütigste Mensch. Das ist durchaus auch eine richtige Übersetzung, aber sanftmütig ist auch durchaus korrekt. Er war ein sehr, sehr sanftmütiger Mensch. Und selbst Mose geriet in Wut über das ewige Murren, dieses ewige Anklagen seiner Leute unter ihm, des Volkes, das er aus Ägypten herausgeführt hatte. Und er wurde so wütend darüber, dass er natürlich dann eine törichte Handlung beging. Er gab dann Gott nicht die Ehre in dem, was er tat. Und Gott verbat ihm, sogar ins gelobte Land zu ziehen. Er durfte das gelobte Land zwar sehen, aber er durfte nicht hineinkommen. Also selbst er, der ein sehr sanftmütiger Mensch war, geriet in Wut. Zunächst einmal möglicherweise war die Wut gerechtfertigt über dieses ewige Murren und Bemitleiden und Anklagen dieser Menschen. Aber er reagierte dann auf eine sehr falsche Weise. Also auch etwas das als Einleitung, was wir immer beachten müssen, selbst wenn unsere Wut gerechtfertigt wäre. Aber zunächst einmal heute geht es mir mehr um die nicht gerechtfertigte Wut. Wir müssen nämlich begreifen, dass Satan derjenige ist, der die ganze Welt beherrscht. Satan wird ganz klar und deutlich als der Gott dieser Welt beschrieben. Und das hatten wir ja auch in der letzten Predigt behandelt. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist der Herrscher dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Dies ganz kurz noch einmal in Johannes Kapitel 14 gelesen. Johannes Kapitel 14 und Vers 30, wo Jesus Christus Folgendes sagt: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Und dann sagt er, er hat keine Macht über mich. Eine richtige Übersetzung, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, dies zu übersetzen, nämlich, in mir hat er nichts. In mir hat er nichts. Er war in keinster Weise ein Wesen, das seinen Zorn, wie wir noch sehen werden, in Christus hineingepflanzt hatte. Der Zorn Satans war nicht in Christus, denn Satan ist ein sehr zorniges Wesen. Wie gesagt, er ist der Herrscher, der Fürst dieser Welt. Wir hatten viele Stellen mehrfach betont. In Epheser Kapitel 2 und Vers 2 werden er und seine Dämonen beschrieben als diejenigen, die Macht haben über diese Welt, auch in Epheser 6 und Vers 12. Wir wissen auch, dass er die gesamte Welt verführt hat. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9 sagt uns dies. Und wir lesen, dass die gesamte Welt in den Klauen, in den Fängen des Satans ruht. Satan hat die ganze Welt in seinen Klauen, könnte man sagen. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19 sagt uns dies. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht. Engel, Dämonen und die Geisterwelt, die sehr eingehend auf diese Dinge sich konzentriert, gerade auch über Dämonen, gerade auch über Satan, was für ein Wesen er ist. Und es gibt ja heute die merkwürdigsten, möglichsten und unmöglichsten Situationen, wo Menschen sich mit Dingen befassen, mit denen sie sich absolut nicht befassen sollten. Selbst Papst Franziskus hat jetzt davor gewarnt, sich mit Astrologie abzugeben. Etwas, was ich Ihnen schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, erklärt habe. Astrologie ist absoluter Blödsinn. Aber Dämonen können Astrologie dazu benutzen, sie zu verführen. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich dann diese Wahrsager und diese Medien und all dieses ganz klar von dämonischen Einflüssen berührten Menschen, sagen wir mal, wenn sie nicht totale Betrüger sind. Alles dies etwas, von dem wir die Hände lassen sollen und müssen. Drogen, die das Bewusstsein verändern, können natürlich auch dazu beitragen, dass man mit Dämonen in Kontakt gerät. Oder natürlich auch Hypnose. Schauen Sie, als Gott die Welt erschuf und da natürlich, als er die Erdoberfläche erneuerte, nachdem aufgrund der Rebellion von Satan und seinen Dämonen die Erdoberfläche wüst und leer wurde, und was dann im 1. Mose, im 1. Kapitel weiter beschrieben wird, ist eine Erneuerung der Erdoberfläche, da sagte Gott zu Ende dieser Erneuerung, alles, was er erschaffen hatte, inklusive den Menschen, war sehr gut. Alles war sehr gut. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Satan, der ja dann zu Satan wurde aufgrund seiner Rebellion gegenüber Gott, ursprünglich hieß er ja Luzifer, ein sehr zorniges Wesen ist. Nun, er ist dem menschlichen Auge nicht sichtbar und deswegen glauben die meisten Menschen auch gar nicht, dass es ihn gibt. Aber seine Einflüsse sind sehr bemerkenswert. Er ist ein sehr reales Wesen. Nur wir können ihn mit unseren menschlichen Augen nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass es ihn nicht geben könnte oder würde. Es gibt ihn sehr wohl. Ein sehr zorniges, wütendes, aggressives, hasserfülltes Wesen. Ein Wesen, das sich total gegen Gott gestellt hat und damit auch gegen die Menschheit. Denn er weiß schon, was das Potenzial des Menschen ist und er mag es in keinster Weise. Aber die Erschaffung des Menschen, wie es heißt, war sehr gut. Das heißt mit anderen Worten, der Mensch war nicht von vornherein ein böses Wesen, das sich gegen Gott gestellt hätte. Aber der Mensch wurde zu einem solchen Wesen aufgrund der Beeinflussung von Satan, dem Teufel und seiner Dämonen. Etwas, was die meisten Menschen heute gar nicht wissen. Schauen wir uns einmal an, was in 1. Mose 6 und Vers 5 gesagt wird. Also zunächst einmal, der Mensch war erschaffen worden und alles, was Gott erschaffen hatte, war sehr gut. Aber nun, ein wenig später, 1. Mose 6 und Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse immer da. Da bekümmerte es ihn, da reute es ihn, dass er den Menschen überhaupt erschaffen hatte. Und dann hat er ja dann die Flut gebracht. Aber schauen Sie, wie das hier formuliert ist. Alles Dichten und Trachten ihres Herzens war böse immer da. Und man kann auch dann weitere Stellen in diesem Zusammenhang lesen, dass also da viel Gewalt herrschte auf Erden. Nun, Gott brachte die Flut und die meisten wurden in dieser Flut vernichtet. Aber das heißt jetzt nicht, dass danach, obwohl Noah ein gerechter Mann war, das heißt aber nicht, dass die Natur des Menschen sich danach sehr positiv verändert hätte. Ganz im Gegenteil, und Gott wusste dies auch. Und er sagt dies auch in 1. Mose 8 und Vers 21, denn er wusste ja, wer damals noch und heute noch immer der Gott dieser Welt wirklich ist. 1. Mose 8 und Vers 21, nachdem Noah jetzt ein Opfer gebracht hatte, heißt es, der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also nicht unbedingt im Zeitpunkt der Geburt, aber von Jugend auf, weil sich der Mensch immer weiter entwickeln würde, heranwachsen würde aufgrund des Einflusses Satans immer mehr und mehr böse werden würde. Und die Bibel sagt viel über diese Situation, zum Beispiel in Prediger Kapitel 7. Prediger Kapitel 7. Und lesen wir Vers 29. Schau, allein das habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Aber sie suchen viele Künste. Schauen Sie auch hier wiederum, die individuelle Verantwortung wird hier auch klar zum Ausdruck gebracht. Wie ich es auch in der letzten Predigt deutlich gemacht habe. Sie suchen viele Künste. Natürlich aufgrund der Beeinflussung Satans, aber sie haben eine Verantwortung. Sie suchen viele Künste. Auch in Prediger Kapitel 9 und in Vers 3. Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht. Prediger 9 und Vers 3. Dass es dem einen geht wie dem anderen. Und dazu ist das Herz der Menschen voll Bosheit. Und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben. Und danach müssen sie sterben. Der von Gott abgeschiedene Mensch, der keinen Kontakt mit Gott hat, wird so beschrieben, auf diese Weise. Auch in Prediger 8 und in Vers 11. Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht. Und Gott hat dem Menschen eine Zeit von 6000 Jahren gegeben, um sich selbst zu regieren unter der Beeinflussung von Satan mit Teufel. Und alles das, was der Mensch erreicht hat, war absolutes, chaotisches und verwirrendes Zeugs. Und Gott hat dies zugelassen, um dem Menschen zu zeigen, dass er, abgeschnitten von Gott, keinen wahren Wert hat und auch keinen wahren Wert erzeugen kann. In nichts in dem, was er tut. Aber hier heißt es, weil das Urteil über böses Tun nicht zugleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Das gilt natürlich auch heute im Strafvollzug, wenn man natürlich dann, wer weiß, wie lange warten muss, bis dann ein Urteil gefällt wird. Natürlich, dann sagen sich die Verbrecher auch, naja, dann können wir ruhig mal erstmal weiter unser böses Tun betreiben. Sprüche Kapitel 17 und Vers 11. Sprüche 17 und Vers 11. Ein böser Mensch trachtet stets zu widersprechen. Also wenn Sie jemand sind, der stets widersprechen will, dann würde aller Wahrscheinlichkeit nach Gott Sie als einen bösen Menschen bezeichnen. Aber ein grausamer Bote wird über ihn kommen. Letztendlich wird das Urteil über ihn ergehen. Aber schauen Sie, das ist die Natur des Menschen, die hier beschrieben wird, die letztendlich besser übersetzt und besser formuliert die Natur Satans ist, die dann von den Menschen angenommen wurde, wie wir noch sehen werden, in Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 7. Römer Kapitel 8 und Vers 7. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Es vermag es auch nicht. Und was ist die Konsequenz? In Römer 3, angefangen in Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und dann in Vers 17, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie folgen dem Gott dieser Welt. Aber es sind Menschen, die den wahren Weg nicht wissen wollen. Das ist wichtig. Sie wollen ihn nicht wissen. Sie sind verführt, aber sie sind auch verführt in der Weise, dass sie meinen, ihr falscher Weg wird zu einem für sie angenehmen Ziel führen. Die menschliche Natur unterwirft sich nicht Gott, sie unterwirft sich Satan. Noch einmal gesagt, die Verführung ist, dass man meint, mit dieser fleischlichen, menschlichen Natur glücklich werden zu können. Dieser Verführung sind die meisten Menschen aufgesessen. Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 49 an. 1. Mose 49. Und schauen wir uns an, was dieser menschliche Zorn, dieser satanische Zorn anrichtet. 1. Mose 49, da sagt nämlich Jakob in einer Prophezeiung für die Endzeit über Simeon und Levi. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Und wenn Sie die Episode nachlesen wollen später, auf die sich hier Jakob bezieht, die finden Sie in der Tat in Kapitel 34 und in Vers 25 und dann in weiteren Stellen dort. Und es ging darum, dass die beiden Brüder sich an Menschen gerecht haben. Es war so, dass ihre Schwester von einem Prinzen verführt wurde, aber dann hatte der Prinz sie lieb gewonnen, wollte sie heiraten, und dann haben sie sehr heimtückisch, hinterlistig gesagt, ja, dann müssen sie aber erstmal alle beschneiden lassen. Und als sie dann in ihren Schmerzen waren, dann sind sie über die hergefallen und haben die alle umgebracht. Und das war etwas, was Jakob in keinster Weise gebilligt hat. Schauen Sie, die Natur des Menschen ist letztendlich die Natur Satans, die der Mensch übernommen hat. Die meisten wissen es nicht. Aber Christus hat es sehr deutlich gemacht in Johannes Kapitel 8. Auch dies ist eine Stelle, die wir das letzte Mal gelesen haben. Ich möchte sie jetzt aber aus einem anderen Grunde noch einmal lesen. Denn hier wird noch mehr gesagt in Johannes Kapitel 8, Vers 44, als was ich das letzte Mal gesagt habe. Denn hier heißt es nämlich wie folgt. Hier sagt Christus den Juden seiner Zeit, er sagt es allen Menschen, die von Gott abgeschnitten sind, die von Gott nichts wissen wollen, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das heißt, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr seid Kinder des Teufels. Ihr habt seine Natur. Wie ja viele Kinder ähnlich sich verhalten, wie sagen wir mal die Väter. Auch aufgrund von schlechtem Vorbild, hoffentlich gutem Vorbild. Aber wir sind die Kinder unserer Eltern. Und hier sagt Christus, die Menschen sind die Kinder Satans des Teufels. Und von daher wollen sie die Gelüste ihres Vaters tun, weil ihre Natur mehr oder weniger zur Natur Satans geworden ist oder andersherum ausgedrückt. In Johannes 8 und Vers 38 lesen wir, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, sagt Christus, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Und spricht Jesus zu ihm, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und sprachen sie zu ihm, ja, wir sind nicht unehelich geboren. Das war jetzt diese Andeutung, dass angeblich Maria Unzucht getrieben haben soll. Und daher war Christus dann das Produkt dieser Unzucht, dass Christus übernatürlich geboren wurde, haben sie natürlich nicht geglaubt. Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und dann sagte er hier, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Schauen Sie, sie verstanden Christus nicht, weil sie von ihrem Vater, dem Teufel, abstammten in diesem Sinne. Und was bedeutet dies? Nun, sie wollten die Gelüste ihres Vaters tun und so wurde die Natur Satans ihre Natur. Wie wir dies klar in Epheser Kapitel 2 lesen. Epheser Kapitel 2 und in Vers 3, wo Paulus Folgendes sagt. Zunächst einmal in Vers 2 sagt er, dass ihr nach dem nach der Art dieser Welt gelebt habt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der in dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, aber jetzt Vers 3. Unter ihnen habt auch ihr, oder haben wir alle, einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und Taten, den Willen des Fleisches und der Sinne, und waren Kinder des Zornes von Natur, wie auch die anderen. Kinder des Zornes, des satanischen Zornes, und zwar von Natur, weil wir diese Natur jetzt in uns haben und hatten. Und für Christen ist es wichtig, diese Natur zu überwinden. Und Gott will uns aus dieser Situation herausholen. Er will, dass unsere menschliche Natur verändert wird. Und wir lesen dies in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 4. 2. Petrus 1 und Vers 4. Durch sie, durch die göttliche Kraft, durch die Erkenntnis, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Unsere menschliche Natur muss mehr und mehr abgelegt werden, durch die göttliche Natur ersetzt werden. Die wir die Kinder des Teufels waren, sollen zu Kindern Gottes werden. Aber dazu bedarf es auch einer Entscheidung. Wenn Gott uns beruft, dann müssen wir diese Berufung akzeptieren und dürfen nicht immer wieder zurückgehen zu den menschlichen, teuflischen, satanischen Begierden. Und das ist aber ein Prozess. Die Natur Satans abzulegen und die Natur Gottes anzunehmen, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und unsere falschen Angewohnheiten, die sterben nur langsam. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir sollen aus dieser Welt herauskommen, wie es heißt, aber wir sind nach wie vor in der Welt. Und Satan ist immer noch auf seinem Thron. Und er ist immer noch dabei, zu versuchen, uns zu zerstören. Vielleicht jetzt mehr noch als zuvor, weil wir jetzt zu seinen größten Feinden auf menschlicher Basis geworden sind, die wir einmal in seiner Herrschaft waren, unter seiner Herrschaft waren und jetzt diese Herrschaft verlassen haben, um unter die Herrschaft und die Herrschaftsgewalt Gottes zu kommen. Und deswegen hat Satan einen sehr, sehr großen Zorn. Gerade auch einen großen Zorn wahren Christen gegenüber und solchen, die dabei sind, zu wahren Christen zu werden. Und so lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab. Das ist nach einer weiteren Rebellion, die in dieser Endzeit stattfinden wird, vielleicht schon stattgefunden hat, vielleicht dabei ist stattzufinden, eine weitere Rebellion Satans, der noch einmal versuchen wird, Gott von seinem Thron wegzunehmen, zu werfen, aber er wird natürlich erneut unterliegen, er wird dann zurückgestoßen werden auf die Erde, wo sein Thron ist. Und jetzt heißt es, der Teufel kommt zu euch hinab, hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Er weiß, dass die Zeit kurz ist, dass die Zeit der Wiederkunft Christi genaht ist, wenn er von seinem Thron hinweggeschafft werden wird. Und er hat einen großen Zorn. Und dieser große Zorn, der führt dazu, dass er die Kirche Gottes verfolgt. Wir lesen dies in Kapitel 12 und Vers 17. Der Drache wurde zornig über die Frau, hier eine symbolische Ausdrucksweise für Gottes Kirche. Und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Satan hat einen großen Zorn, er geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Und er wird wahre Christen verfolgen. Ein zukünftiges Martyrertum von wahren Christen ist prophezeit. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Und wir müssen den Schutz von Gott erlangen, sodass wir vor diesem Martyrertum bewahrt werden können. Unter Satans Einfluss hat der Mensch viele Dinge getan. Er hat politische Systeme errichtet, religiöse Systeme, philosophische Systeme. Er hat wirtschaftliche Systeme, militärische Systeme errichtet. Alles dies sind gottlose Systeme. Konstruktiv sind sie keineswegs, aber destruktiv sind sie, wie wir gelesen haben. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Nur Blut und Blutvergießen ist auf ihren Füßen. Wir hören jetzt schon wieder von möglichen Kriegen, auch mit Nordkorea, möglicherweise einem Einmarsch von Amerika in Venezuela. Und wir haben die Kriege sowieso schon, die schon laufend existieren, wie in Afghanistan und so weiter und so fort. Weitere Kriege wird es geben. Christus sagte, das ist ein Zeichen der Endzeit, er wird von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Nein, den Weg des Friedens kennt der Mensch nicht, egal, was für ein Führer in was für einem Land man hier ansprechen will. Dieses System, dieses weltweite System, und ich spreche jetzt von einem allgemeinen System, das der Mensch errichtet hat, dieses destruktive System, das in allen Ländern herrscht, das wird in der Bibel zusammenfassend als Babylon beschrieben. Nun gibt es zwar auch ein weiteres System Babylon, das sich auf gewisse Länder bezieht, aber mir geht es um das allgemeine weltweite System. Babylon, ein wirtschaftliches, religiöses, politisches, philosophisches, militärisches System. Das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass Christus kommen wird, um dieses babylonische System, mit anderen Worten, die in Anführungszeichen Zivilisation, die es hier auf Erden heute gibt, zu vernichten, zu zerstören. Um eine bessere Welt zu schaffen, um das Reich Gottes, die richtige und gerechte Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Dieses System wird zerstört werden. Dieses System wird auch als ein sehr zorniges System beschrieben, was uns nicht verwundern sollte, da wir wissen, dass Satan, der Gott dieser Welt, ein sehr zorniges Wesen ist, der die Menschen dazu inspiriert hat, diese Systeme, dieses ganze System aufzubauen. Aber die Zerstörung dieses Systems wird sehr anschaulich beschrieben, in Offenbarung Kapitel 14 zum Beispiel. Offenbarung 14 und in Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Also hier wird das weltweite System angesprochen. Hurerei, der Abfall von Gott natürlich, die Idee, dass man etwas anderes tut als das, was Gott sagt. Aber es geht um den Zorneswein. Wein steht natürlich auch für falsche Lehren. Der Zorneswein Babylons hat alle Völker getränkt. Auch in Offenbarung Kapitel 18, die Verse 2 und 3. Offenbarung 18 und Vers 2. Und er rief mit mächtiger Stimme, ein Engel, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Teufeln geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Und ein Gefängnis aller unreinen und fasten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Es geht um Zorn. Aber es ist hier dies kein göttlicher Zorn, natürlich nicht. Es ist der menschliche Zorn. Es ist der Zorn Satans, unter dem diese Welt lebt. Satan ist der eigentliche Begründer des weltweiten babylonischen Systems mit ihrem Zorneswein. Und deswegen sagt uns Gott auch in Offenbarung 18 und Vers 4, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Es geht hier nicht um ein buchstäbliches Herauskommen im Sinne, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Babylon auf Europa anwenden wollte, jetzt aus Europa herauskommen soll, ganz buchstäblich, woanders hin auswandern soll. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die ganze Erde dieses babylonische System des Zorneswein, der Unzucht ist. Und wir sollen herauskommen im geistlichen Sinne, egal wo wir leben, aus diesem Zorneswein der Unzucht. Denn wenn wir in diesem System verbleiben, dann werden wir teilhaben an den Sünden dieses Zornes. und werden dann auch die Plagen Gottes erdulden müssen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Schauen Sie, dieses göttliche Gebot, herauszukommen aus Satans Zorn, ist etwas, das wir ganz besonders beachten müssen, denn wir alle sind einmal von Natur aus Kinder des Zornes gewesen. Und so lesen wir in Jakobus Kapitel 1 und Vers 20. Jakobus Kapitel 1 und Vers 20. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und von daher kann er nicht göttlich sein. In Sprüche 29 werden wir gewarnt. Sprüche 29 und lesen wir Vers 22. Da heißt es hier, die Hoffart, oder vielmehr ein zorniger Mann, Sprüche 29, Vers 22, ein zorniger Mann richtet Streit an und ein grimmiger tut viel Sünde. Also wenn wir zornig werden, aufpassen. Denn wir können dadurch Streit anrichten unter anderen Menschen, mit anderen Menschen, und viel Sünde tun. Auch in Sprüche 22 und Vers 24, wo wir lesen, geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Warum? Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Mit anderen Worten, der schlechte Einfluss von ganz besonders zornigen Menschen kann dazu führen, dass auch wir ganz besonders zornig werden. Und das ist eine Warnung, die wir alle beherzigen müssen. Schauen Sie, der Zorn des Menschen, der letztendlich nichts weiteres ist als der Zorn Satans, den der Mensch in sich aufgenommen hat, hat zu vielen, vielen schlimmen Taten geführt. Nehmen wir zum Beispiel 1. Mose 4, die Verse 4 bis 8 als Beispiel. 1. Mose 4 und lesen wir Vers 4. Sowohl Kain als auch Abel brachten Opfer dar. Das heißt in Vers 4, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Nun, einige sagen ja, das eine Opfer war ein Tieropfer, das andere Opfer war ein Opfer von den Früchten des Feldes, aber das ist nicht der Grund. Der Grund, warum Gott das eine Opfer gnädig ansah und das andere nicht, ist, weil er auf die Einstellung blickte. Und die Einstellung von Abel war gut, und die Einstellung von Kain war böse. Und so lesen wir. Er blickte gnädig auf das Opfer von Abel, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du, warum wirst du zornig und warum senkst du deinen Blick? Das ist auch manchmal der Fall, wenn man zornig wird, wenn man so richtig ergrimmt, dann will man die Leute erst gar nicht anschauen. Dann guckt man auf den Boden, um seine Wut, seinen Ärger nicht zu zeigen, möglicherweise. Ist es nicht also, Vers 7, wenn du fromm bist, gerecht bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du herrsche über sie, überwinde sie. Und da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, oder zankte mit ihm, könnte es auch übersetzt werden, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das war zunächst einmal die Eifersucht, der Hass, der Zorn, der dann zum Mord führte. Warum? Warum tat Kain dies? Gibt es hier eine Erklärung? 1. Johannes Kapitel 3. Wer beeinflusste ihn? 1. Johannes Kapitel 3 lesen wir die Verse 11 und 12. Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte. Aha, es war also der böse Satan, der Teufel, der ihn beeinflusste. Kain hatte die Natur Satans in sich aufgenommen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren. Er wollte die Gelüste seines Vaters tun. Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Kain tat, was er tat, weil er den Einflüsterungen Satans folgte. Wir können uns auch an König Herodes erinnern, der ja nun Christus umbringen wollte und wurde sehr böse, sehr zornig. Schauen wir uns dies an, Matthäus Kapitel 2, Vers 16, als er von den Weisen aus dem Morgenlande, wie er meinte, hintergangen worden war, nachdem die nicht zurückgekommen waren, um ihm zu sagen, wo genau das Christuskind war. Matthäus 2, Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten. Offensichtlich der gleiche Einfluss, den Satan über Kain hatte, hatte jetzt Satan über Herodes. Er ließ alle Kinder in Bethlehem töten, in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Was uns zeigt, dass Christus möglicherweise bis zu 2 Jahre alt gewesen sein kann, als die Weisen aus dem Morgenlande ihn besuchten. Keineswegs war es so, dass sie ihn kurz nach seiner Geburt bereits besuchten. Aber warum nun tat Herodes dies? Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. Und lesen wir Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, auf seinen Häuptern 7 Kronen. Dieser Drache wird als Satan, der Teufel, später identifiziert. Und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg. Das ist jetzt die ursprüngliche Rebellion. Und warf sie auf die Erde. Und dann kommt ein Zeitsprung. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, Maria, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind, Jesus Christus, fräße. Unter anderem auch dadurch, dass er jetzt den Herodes beeinflusste, alle Kinder zu töten. Das war so sein Versuch, auch Christus zu töten. Und natürlich wurde das nicht in die Tat umgesetzt, was Christus anbelangte, weil Gott ihn beschützte. Nun, die Menschen haben mit Zorn und Wut reagiert, Jesus Christus gegenüber, als Jesus Christus ihnen gewisse Lehren verkündigte, die sie nicht akzeptieren wollten. Lukas Kapitel 4 und Vers 28. Lukas Kapitel 4, Vers 28. Reagieren Sie mit Zorn, wenn Sie uns Lehren verkündigen hören, die Sie nicht akzeptieren wollen? Reagieren Sie, dass Sie uns die Synagoge des Satans nennen, dass Sie uns falsche Propheten nennen, weil Sie Ihre falschen Ideen nicht aufgeben wollen? Wie das die Menschen zur Zeit von Jesus Christus auch nicht wollten. Die wollten die Gelüste ihres Vaters tun, des Teufels. Die wollten die Lehren des Vaters, des Teufels glauben. Und als Christus ihnen etwas anderes sagte, da wollten sie in keinster Weise dies akzeptieren. Und so haben sie reagiert. Lukas 4 und Vers 28. Und alle, die in der Synagoge waren, die wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn, Christus, zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Der Zorn würde zum Mord führen, aber Gott beschützte ihn natürlich. Es heißt in Vers 30, und er ging mitten durch ihn weg. Die konnten nicht an ihn ran, aber die wollten ihn töten. Und diese gleiche falsche Reaktion, die hat der Paulus auch erleben müssen, Apostelgeschichte 19, als er lehrte, was den Menschen in keinster Weise gefiel, der sprach gegen die heidnischen Götter. Apostelgeschichte 19 und in Vers 28. Und als sie das hörten, da wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel und sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Die kamen den Paulus nicht ran, haben sie jetzt die ergreifen wollen, weil sie nicht von ihren heidnischen Ideen loslassen wollten. Wer beeinflusste sie? Nun, offensichtlich war es nicht Gott. Es war Teufel, Satan, der Drache, der rote Drache, die fiese Schlange, der die ganze Welt verführt. Der war's. Und so müssen wir verstehen, dass der menschliche Zorn ein Werk des Fleisches ist und damit ein Werk des Teufels. Das müssen wir begreifen. Der menschliche Zorn wurde Teil der menschlichen, satanischen Natur. Galater Kapitel 5 beschreibt die Werke des Fleisches. Galater Kapitel 5, Vers 19. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind, und da werden viele aufgeführt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches tun, die solches praktizieren, das ist deren Lebensweg geworden und geblieben. Die werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn sie ins Reich Gottes eingehen wollen, müssen sie diese Dinge überwinden. Müssen sie diese Dinge ablegen. Da gehören, wie gesagt, Zorn hinzu. Zank, Zwietracht, Hader, Eifersucht. Wie eifersüchtig sind sie auf andere? Denen geht es weitaus besser als mir. Wie kommt das? Eine sehr gefährliche Tendenz. Epheser, Kapitel 31, oder vielmehr Epheser 4, und Vers 31, wo wir lesen, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen. Nicht nachtragend sein, nicht immer in der Gegenwart oder vielmehr von der Gegenwart in die Vergangenheit hinein zurückblicken und dann Dinge wieder an den Tag bringen, die schon längst hätten vergessen sein sollen, dann wird man auch noch bitter und voller Grimm und lästert, ist voller Geschrei, voller Bosheit. Nein, das soll man ablegen, weil es uns daran hindern wird, die göttliche Natur in uns entwickeln zu lassen und letztendlich ins Reich Gottes zu kommen. Kolosser Kapitel 3 und Vers 8. Kolosser Kapitel 3 und Vers 8. Nun aber legt alles von euch ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und ihr habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sollen so werden, wie Gott ist. Aber wir können das nicht, wenn wir diesen menschlichen Zorn, diesen satanischen Zorn mit uns herumtragen. Als Kinder Gottes sollten wir uns wie folgt verhalten. 1. Timotheus, Kapitel 2 und in Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Aufheben heilige Hände. Ich verstehe das jetzt nicht so, dass man jetzt im Gebet die Hände hochheben muss, vor allen Dingen schon mal gar nicht im öffentlichen Rahmen. Nein, aber wenn sie zornig sind, dann heben sie manchmal die Hände hoch, so voller Wut, voller Ingrimm. Und Paulus sagt, nein, tut das nicht mit Zorn und Zweifel, sondern betet zu Gott, damit dieser Zorn von euch genommen wird, dass ihr erst gar nicht zornig werdet. Und so werden wir als christliche Eltern aufgefordert, aufzupassen, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Sie können das in Epheser Kapitel 6 und Vers 4 nachlesen. Denn das ist sehr gefährlich, denn wie gesagt, dieser Zorn, wir müssen das verstehen, der kommt ja nicht unbedingt von Gott. Und wir wollen nicht, dass unsere Kinder diesen satanischen Zorn in sich entwickeln. Wir müssen alles tun als christliche Eltern, das zu verhindern, dem entgegenzuwirken. In Sprüche Kapitel 29 und in Vers 8, Sprüche 29 und Vers 8. Die Spötter bringen leichtfertig eine Stadt in Aufruhr. Aber die Weisen stillen den Zorn. Wenn wir weise sind, dann werden wir nicht am Aufruhr teilhaben oder auch an diesen Demonstrationen, die jetzt gerade hier in Amerika stattgefunden haben, diese schrecklichen Neonazis und Ku Klux Klan Mitglieder und so weiter. Aber da gab es dann diese Gegendemonstration. Ich meine, als Weise sind wir da gar nicht zugegen, damit wir es gar nicht in eine solche Situation gelangen. Wenn überhaupt, dann stillen wir den Zorn. Wenn sie in einer Situation sind, wo Menschen zornig sind, dann, wenn sie es können, dann stillen sie den Zorn. Aber haben sie nicht Teil an solchen Streitgesprächen, die ja nun sehr häufig dann ausarten, in falsche Dinge ausarten. Wir werden auch folgendermaßen gewarnt in Psalm 37. Psalm 37. Das kann nämlich auch sehr leicht geschehen. Und lesen wir die Verse 7 bis 8. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Anstatt dass wir uns jetzt entrüsten über den Mutwilligen, den Ungerechten, dem es scheinbar gut geht und der nicht sofort eins über den Kopf kriegt, was sagt uns hier David in Vers 9? Denn die Bösen werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, die werden das Land, die werden die Erde erben. Warten wir auf Gott, lassen wir Gott diese Dinge an den Tag bringen und lassen wir ihn diese Dinge bewerkstelligen. Wir müssen nicht aufgrund unseres eigenen Zornes jetzt hier eingreifen wollen, denn, wie gesagt, des Menschen Zorn produziert nicht, was gut ist. Salomo hat Ähnliches gesagt in Sprüche 24. Sprüche 24. Und lesen wir in Vers 19. Erzürne dich nicht über den Bösen und ereifere dich nicht über den Gottlosen. Lassen wir Gott die Dinge regeln, denn es heißt weiter in Vers 20, denn der Böse hat nichts zu hoffen und die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen, zu seiner Zeit, wenn Gott es will. Halten wir uns von jedem menschlichen Zorn fern. Denn was sagt uns Salomo noch? In Sprüche 19 und Vers 19. Sprüche 19 und Vers 19. Großer Grimm muss Strafe leiden. Denn willst du ihm steuern, so wird er noch größer. Steuern in dem Sinne, dass man jetzt versucht, anderen von diesem Grimm, diesen Zorn wegzukriegen. Es kommt auf die Situation an. Eben hatten wir gelesen, ein Weiser kann Zorn beschwichtigen, aber es gibt auch die Möglichkeit, wo das nicht möglich ist, und dann sollte man sich davon fernhalten. Denn wenn man dann noch eingreift, dann wird es noch schlimmer. Man kann auf der einen Seite einem Narren nach seiner Narrheit antworten, und dann heißt es aber auch, aber antworte einem Narren nicht nach seiner Narrheit, seiner Torheit, und es kommt eben auf die Situation an, wann es angebracht ist und wann nicht. Da gehört auch viel Weisheit hinzu. Wir lesen auch in Sprüche 27 und in Vers 4. Sprüche 27 und Vers 4. Zorn ist ein wütig Ding und Grimm ist ungestüm. Ein ungestümes, wütendes Ding. Da muss man sich vor in Acht nehmen. Und das Buch der Sprüche hat sehr viele weitere Anweisungen, Ermahnungen, Richtlinien, auf die wir achten sollten, wenn es um den Zorn des Menschen geht. Sprüche 12 und Vers 16. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Eine weitere Stelle in Kapitel 14 und Vers 17. Ein Jähzorniger handelt töricht, ein Ränkeschmied wird gehasst. Also ein Jähzorniger ist jemand, der impulsiv reagiert. Das ist schlimm genug. Aber wenn es ein Ränkeschmied ist, der das alles so sorgfältig plant, das ist dann noch schlimmer. Aber wir sollen natürlich beides nicht tun, wir sollten uns von beidem fernhalten. Sprüche 15 und Vers 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, aber ein Geduldiger stillt den Streit, wenn die Gelegenheit dazu vorhanden ist. Aber es heißt aber auch, wir sollen nicht wie törichte Menschen sein, die sich in einen Streit von Hunden da, die sich verbissen haben, eingreifen. Und so ist es, wenn man sich eingreift oder wenn man sich einlässt mit Leuten, die sich gegenseitig bekämpfen. Wenn das nicht unsere Situation ist, sollten wir uns davon fernhalten, denn sonst kann es sein, dass die beiden dann auf einmal sich gegen uns wenden. Und das ist immer und immer wieder vorgekommen. Sprüche 25 und Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Mit anderen Worten, im Krieg kann die sehr leicht eingenommen werden, zerstört werden, vernichtet werden. Das gleiche hier mit einem Menschen, der einfach nicht in der Lage ist, seinen Zorn zurückzuhalten. Und dann auch in Prediger Kapitel 7. Prediger Kapitel 7 und Vers 9. Prediger 7 und Vers 9. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Und man kann sich auch darüber ärgern, dass man mit seinem Schicksal hadert, sozusagen. Und so heißt es hier in Vers 10, sprich nicht, wie kommst, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn du fragst das nicht in Weisheit. Und einige, die haben das gemeint, die waren sogar zur Wahrheit gekommen. Da ging es ihnen nicht mehr so gut. Da haben sie gesagt, ach, ich gehe zurück in die Welt, da ging es mir so viel besser. Und das haben sie auch gemacht. Und natürlich, Satan hat sie mit offenen Armen wieder aufgenommen. Natürlich, er freut sich ja nun, dass jemand sich der Herrschaft Gottes nicht mehr weiter unterstellen will. Und dann wird er vielleicht weniger zunächst einmal Verfolgung dann produzieren. Aber es ist ein Trugschluss zu meinen, dass diese Entscheidung die richtige war. Denn wie wir ja gelesen haben, Gott wird sich ihrer annehmen. Und das werden wir dann in der nächsten Predigt auch in weitaus größerem Maße besprechen müssen. Wir hatten gelesen, ein Zorniger, der zeigt seinen Zorn nicht alsbald, oder ein Mensch sollte seinen Zorn nicht alsbald zeigen, sollte vielleicht über eine gewisse Dinge nachdenken, sich zunächst einmal schlafen legen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, einer meiner Chefs, da ich mehrere hatte, wird hier niemand identifiziert, einer meiner Chefs hatte so die Angewohnheit, wenn er ein Schreiben erhielt, einen Anruf erhielt oder irgendwie etwas in der Art und Weise erhielt, dass er schnell zunächst einmal dadurch reagierte, dass er eine Antwort an seine Sekretärin diktierte. Damals diktierte man noch an seine Sekretärin. Und das geschah auch wieder einmal. Und dann wurde mir gesagt von meinem damaligen Chef, okay, und wenn du dann das bekommst von der Sekretärin, wenn es fertig ist, ich muss nämlich jetzt weg, dann schick sofort raus. Nun gut, ich hatte das also dann bekommen, das Schriftstück, las es mir durch, dachte mir, oh, das glaube ich nicht, dass er wirklich will, dass ich das rausschicke. Und habe es zunächst einmal auf meinem Tisch liegen lassen. Und am nächsten Morgen bekam ich dann sehr früh einen Anruf. Du hast das doch nicht rausgeschickt, oder Sie haben das doch nicht rausgeschickt, oder? Und ich sagte dann, ja, Sie hatten mir doch gesagt, ich soll das rausschicken. Ja, aber ich hoffe, Sie haben das nicht rausgeschickt. Ich habe ihn dann so ein bisschen zappeln lassen und habe dann gesagt, nein, ich habe es nicht rausgeschickt, ich habe es hier noch. Ach, zum Glück. Das ist nämlich so, dass man zunächst einmal eine Sache überschlafen sollte, wenn man etwas erhält, was man vielleicht auf sehr ungünstige Weise bekommen hat und dann reagiert man impulsiv. Und ich musste das auch lernen, ich musste es lernen, ich muss es immer noch lernen, dass ich nicht sofort reagiere. Ich habe so einige Memos erhalten, wenn ich da sofort drauf reagiert hätte, dann hätten die eine ganz andere Bombe erhalten, als sie vielleicht möglicherweise noch erhalten werden, aber ich muss mir die Dinge erstmal überlegen, um sicherzustellen, dass ich nicht impulsiv handle. Nun, einige, die müssen sehr wohl eine Antwort erhalten, denn was ich so manchmal an Unverschämtheiten bekomme, es kommt darauf an, wer es ist, von wem es ist. Okay, wenn es jemand ist, der mit uns nichts zu tun hat, das ist eine Seite. Aber wenn jemand Kontakt mit uns haben will, weil er möglicherweise sogar die Versammlung besuchen will und dann bekomme ich eine sehr unpassende Meldung, dann muss man natürlich schon darauf reagieren. Aber ich habe es mir zur Angewohnheit machen müssen, dass ich meinen Zorn, meinen Jähzorn, zunächst einmal unterdrücke, dass es gar nicht dazu kommt. Und meine Frau hat mir das Kompliment gemacht in der Beziehung, dass sie gesagt hat, du hast dich schon etwas gebessert. Das ist schon ein Kompliment von meiner Frau, wenn sie so etwas sagt. Wenn ich mich etwas gebessert habe, dann besteht auch für sie Hoffnung. Aber es ist wichtig, dies auf die richtige Weise zu begreifen, nicht sofort impulsiv reagieren. Denn in den meisten Fällen ist es genau dann der Zorn des Menschen, der nichts Gutes tut. Nun, wie ich sagte, es gibt eine andere Art von Zorn, einer gerechtfertigten Wut, sagen wir einmal, einer gerechtfertigten Empörung. Man muss aber den Unterschied begreifen. Man kann sich über Missstände sehr wohl empören. Nun, auch da gibt es Menschen, die können sich über gar nichts ärgern. Also für die ist es unmöglich, dass sie überhaupt in irgendeiner Form mal auf zornige Weise, in Anführungszeichen, jetzt reagieren. Weil die sind solche Menschen, die kann man irgendwie gar nicht so hinter dem Ofen hervorlocken, so wie die Katze, wie der Hund, die da vor dem warmen Ofen, vor dem warmen Herd liegen und die bleiben da schön liegen und schlafen ihren Schlaf aus. Wir hatten damals in unserer Ausbildung im Rednerclub eine Rede, das war eine Attackierrede. Das war der Punkt, wo man also wirklich in einer Attackierrede etwas angreifen musste, und zwar mit absoluter Gewalt angreifen musste, was total falsch ist in dieser Welt. Nun gut, ich hatte damals mir das Thema von falsch verstandenem Patriotismus und Nationalismus ausgesucht, der zum Krieg führt. Und sprach dann über den Fluch des Krieges, dieses Verderbnis des Krieges und die Menschen, die diesem Krieg und diesen Kriegsvorstellungen anhangen. Und mir wurde nachher in der Bewertung gesagt, ja, das war eine Attackierrede, wie sie sein soll. Nun gut, das hatte also gut geklappt. Aber einige, die können sich überhaupt gar nichts aufregen. Wenn da schlimme Dinge in ihrer Nachbarschaft geschehen, in ihrer eigenen Familie, ach, das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Dann haben sie auch wiederum nicht die richtige Motivation. Denn das ist auch eine interessante Weise, auf die man sie, ihre Persönlichkeit beschreiben kann. Das heißt, die Menschen, die Gott wohlgefällig sind, die seufzen, die klagen, die weinen über die Ungerechtigkeiten, die Gräuel, die geschehen. Die beten zu Gott voller Inbrunst, dass er eingreifen möge, dass er bald seinen Sohn zurückschicken möge. Dein Reich komme bald, sodass alles dies der Vergangenheit angehört. Wenn da keiner sich darüber aufregen kann, wenn das alles so akzeptiert wird, auch ja, die sollen halt so leben, wie sie wollen und so weiter und so fort, das ist nicht richtig. Das ist der göttliche Zorn, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, denn Gott handelt auch nicht so. Aber wie gesagt, der göttliche Zorn, der muss sehr bewusst auch betrachtet werden. Denn was lesen wir in den Sprüchen, Kapitel 14 und Vers 29? Sprüche 14 und Vers 29. Und ich lese das jetzt aus der Schlachterbibel vor, wo es besser übersetzt wird. Da heißt es, der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jähzornige aber begeht große Torheiten. Mit anderen Worten, man soll natürlich jetzt nicht jähzornig handeln, selbst wenn es eine gerechte Sache ist, über die man zornig ist. Mit anderen Worten, es ist gerecht, dass man zornig ist, die Sache ist ungerecht. Also man ist jetzt zornig über eine ungerechte Sache und das ist dann wiederum gerecht. Aber wie gesagt, aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. In Psalm Kapitel 4 lesen wir Vers 5. Psalm Kapitel 4 und Vers 5. Psalm 4 und Vers 5. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager, mit anderen Worten meditiert über diese Sache und seid stille. Tut nichts Törichtes. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Wenn ihr zürnt, so sündigt aber nicht. Also hier muss der Zorn etwas anderes sein als dieser menschliche Zorn. Denn wenn man diesen menschlichen Zorn hat, dann sündigt man bereits. Es ist interessant, wie Paulus in Epheser Kapitel 4 diese Stelle zitiert. Und er sagt aber noch mehr dazu. Epheser Kapitel 4 und die Verse 26 und 27. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Er sagte hier, lasst die Sonne nicht über eurem Zorne untergehen. Und dann sagt er noch, und gebt nicht Raum dem Teufel. Hier kommt wieder das Problem. So, selbst wenn unser Zorn, unsere Empörung gerechtfertigt ist über eine Situation, die stattgefunden haben mag, dann sollten wir aber alles daran setzen, dass wir nicht auf diesem Zorn beharren. Wir sollten ihn aus unserem Herzen entfernen, selbst wenn es zunächst einmal gerechter Zorn ist, bevor die Sonne untergeht, wie Paulus sagt. Denn sonst kann man sehr leicht dem Teufel Raum geben. Nun, das heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt einschläft, dass auf einmal der Teufel durch seinen Einfluss da in Träumen da aktiv sein kann. Darum geht es jetzt nicht. Es geht aber darum, wenn Sie einschlafen, am nächsten Morgen wachen Sie auf, haben noch das gleiche zornige Gefühl in sich. Na, Sie sollen sich sofort von diesen Dingen entfernen, denn sonst kann es sehr leicht geschehen, dass der ursprünglich gerechte Zorn, die ursprünglich gerechte Empörung zu ungerechtem Zorn werden kann. Und davor müssen wir gewappnet sein und müssen uns insoweit warnen lassen. Wenn man zu lange diesem Zorn Gehör gibt, dann kann, wie ich sagte, das zu einem ungerechten Zorn werden. Selbst wenn der Zorn zunächst einmal gerechtfertigt war, sollte auch er sehr kurz sein, nicht allzu lange andauern. Wir sollen sehr schnell von unserem Ärger, von unserer Empörung, von unserem Zorn einem anderen Menschen gegenüber lassen. Darum geht es jetzt hier, dass wir also diese Situation nicht auf falsche Weise dann weiter betreiben. In Jeremia Kapitel 48 und Vers 30, da gibt es eine sehr interessante Stelle, die aber in den meisten deutschen Bibeln leider nicht richtig übersetzt ist. Aber in Jeremia Kapitel 48 und Vers 30, da heißt es in der neuen King James Bibel: Ich kenne seinen Zorn, sagt der Herr, aber er ist nicht recht. Auch die alte Lutherbibel von 1912 übersetzt hier das Wort mit Zorn, aber dann übersetzt sie dann den restlichen Teil der Stelle etwas anders. Aber richtig übersetzt sollte es heißen: Ich kenne seinen Zorn, sagt der Herr, aber er ist nicht recht. Was bedeutet, dass es einen Zorn gibt, der zunächst einmal recht ist? Wie ich sagte, Moses war mit Recht zornig über das Volk, das laufend am Quengeln war, laufend am Murren war, laufend dem Mose eine schlimme Zeit gab, die sogar bereit waren, ihn zu steinigen. Vielleicht sind heute die Menschen nicht bereit, uns buchstäblich zu steinigen, aber im geistlichen Sinne schon. Und das kann einen natürlich sehr aufregen, das kann einen zornig machen, wenn einer voller, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne mich da jetzt wirklich in die Nässe zu setzen, sagen wir mal, voller Unverständnis, okay? Gewisse Dinge tut und sagt und betreibt. Und man muss manchmal den Kopf schütteln über dieses Unverständnis. Aber das ist natürlich der Fall, weil eben Satan der Gott dieser Welt ist. Und solche Menschen Satan folgen, ohne es möglicherweise zu wissen, seine Gelüste in sich aufgenommen haben, ohne es zu wissen. Und dazu gehören natürlich auch Gelüste wie Eifersucht. Die Menschen haben damals Christus aus Eifersucht verfolgt und dann auch den Römern überliefert, aus Neid, aber auch aus Hass und aus Zorn und aus Wut, wie wir gesehen haben. Also es gibt schon einen gerechten Zorn, wie wir sehen werden. Christus war in gerechter Weise zornig über die heuchlerischen Pharisäer, die einfach nicht akzeptieren und anerkennen wollten, was Gott tat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diesem Zorn nicht zu lange nachgeben, denn dann kann er zu einem ungerechten Zorn werden. Und diesen Aspekt werden wir dann in der nächsten Predigt behandeln, diesen göttlichen Zorn. Und wir müssen auch begreifen, warum Gott zornig ist. Das ist ein anderer Zorn als der Zorn, den wir heute besprochen haben. Der Zorn, um den es mir heute ging, ist der Zorn Satans, der Zorn der menschlichen Natur. Das ist etwas, was wir ablegen müssen, ein Werk des Fleisches. Wenn wir das nicht ablegen, wenn wir das nicht überwinden, dann werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.